SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen in SWR 1 Leute, Professor Klausmann. Hallo.
Hallo, guten Tag.
Sie sind Sprachwissenschaftler und Sie arbeiten in Tübingen, leben aber in der Nähe von Freiburg, wo Sie auch herkommen. Da sehe ich schon mal die erste Dialektdiskrepanz.
Ja, Sie meinen den Begriff der Mobilität. Also wir Menschen sind inzwischen viel, viel mobiler, als es früher der Fall war. Und das wirkt sich natürlich auf die Sprache aus.
Ja, das ist jetzt schon sehr allgemein gehalten, aber das habe ich jetzt natürlich auf Sie persönlich bezogen. Wie handeln Sie es denn persönlich mit den beiden Dialekten? Also das eine, kann man das so sagen, da wird ja Schwäbisch gesprochen.
Also in Freiburg, wo ich herkomme, da wird Alemannisch gesprochen und ich habe dann viele Jahrzehnte auf der Ostalb gelebt, im Ostschwäbischen. Und wenn man dort alleine ist und nur man selber Alemannisch sprechen kann, dann spricht man natürlich diese Sprache nicht mehr. Man kann sie auch nicht weitergeben in diesem Umfeld. Das ist ganz normal und das erleben da, glaube ich, sehr viele Leute.
Sie haben gerade das Thema Mobilität angesprochen. Da haben wir schon eine erste Ursache, warum Dialekte auf dem Rückzug sind. Das ist Thema einer Arbeit, die Sie jetzt gerade veröffentlicht haben. Dialekte sind auf dem Rückzug. Das ist ja was, was viele Menschen schon für sich festgestellt haben über einen längeren Zeitraum. Wie empfinden Sie es ganz persönlich?
Also ich empfinde,
die Studie mal außer Acht
lässt. Ja, wenn man die Studie außer Acht lässt auch. Ich finde, das ist mir sehr wichtig, auch in der Begegnung mit vielen, vielen Leuten. Wir haben ja in Tübingen ganz viele Interviews geführt, bei unseren Sprachatlas-Projekten auch. Und es ist mir klar geworden, dass der Dialekt für viele Leute Heimat ist. Und es ist mir auch ein Anliegen, darauf hinzuweisen, dass auf dem Land der Dialekt noch auch Alltag ist. Und dass man oft in der Großstadt der Ansicht ist, ja, das gibt's ja alles gar nicht mehr. Man kann den Dialekt überspringen, man braucht sich nicht dafür bemühen, keine Initiative ergreifen, wie das Ministerpräsident Kretschmann gemacht hat, sondern
2018.
Mhm. Sondern wir haben, und das ist ja auch ein Ergebnis der Studie übrigens, dass wir wirklich auf dem Land und genau dort, wo ich jetzt so viele Jahre gewohnt habe, auch im Ostschwäbischen, dort ist der Dialekt noch Alltag. Mhm. Und das muss man wissen und deswegen ist es auch richtig, wenn man sich um diesen Dialekt der Leute dort bemüht.
Sie sind ja Sprachwissenschaftler. Jetzt prüfe ich Sie mal auf Herz und Nieren. Sprechen Sie denn zu Hause Dialekt?
Nein, ich spreche, also jetzt, wenn ich jetzt wieder daheim bin, ich wohne jetzt wieder in Breisach, wo ich herkomme, da rutsche ich dann schon wieder in den Dialekt hinein. Ja, wenn ich dann in dieser Umgebung bin und die Leute um mich herum Dialekt sprechen, dann spreche ich sicherlich nicht mehr so breit wie früher als Kind. Aber wir haben ja sowieso, auch das ist ein Ergebnis, so eine Mehrstufigkeit und ich spreche dann so eine Art regionalen Dialekt.
Mehrstufigkeit, kommen wir gleich noch drauf. Das Image von Süddeutschen, Moment, jetzt muss ich mal nochmal auf eine Sache zurück. Wenn Sie jetzt sagen, Sie sprechen den Dialekt, das ist ja dann auch ganz wichtig innerhalb der Familie. Jetzt haben Sie ganz lange im Ostschwäbischen, sagen Sie, gewohnt. Ja. Gibt es denn einen Schwäbisch, einen Ostschwäbisch, kann man das so sagen? Ja. Sind das unterschiedliche Dialekte? Also auch innerhalb eines Dialekts gibt es nochmal viele Unterformen?
Ja, große Unterschiede.
Wie groß ist da die Empfindlichkeit bei den Leuten?
Also das ist gar nicht mal so groß. Bei den Leuten ist ganz wichtig, bestimmte Begriffe, also Schwäbisch, das ist ein ganz großer und wichtiger Begriff, dass man es ja nicht verwechselt mit Badisch zum Beispiel. Mhm. Und umgekehrt gilt es natürlich genauso, wobei die Baden das Problem haben, dass sie keinen Begriff haben, der die Sprache wiedergibt.
Denn Badisch gibt es ja gar nicht.
Nein, Badisch ist politisch. Ist ein politischer Begriff. Und das ist auch eine Auszeichnung des Schwäbischen. Und um das vielleicht vorwegzunehmen auch, das ist ein Faktor, der das Schwäbische stärkt, eindeutig. Also die Schwaben haben auch ein Begriff für ihren Dialekt. Das haben die anderen Räume wie Fränkisch und Alemannisch nicht.
Und warum Alemannisch nicht? Ist doch auch eigentlich ein Dialekt.
Ja, aber Alemannisch sagt man zu seinem Dialekt nur am Hochrhein etwa. Also bei unserer Untersuchung war das eindeutig. Die Lehrerinnen und Lehrer aus den Landkreisen Waldshut und Lörrach, die haben noch Alemannisch angegeben. Und je weiter sie nach Norden gehen, desto stärker schreiben die Leute dann Badisch hin. Und wenn sie ganz nach Norden gehen, dann schreiben die Leute den Ortsnamen hin. Also wir sprechen Buchemerisch, Mudauerisch und so weiter. Da fehlt dann ein übergreifender Begriff. Den gibt es dann nochmal für Hohenloisch und nochmal für Kurpfalz. Aber dazwischen haben wir keine Begriffe. Und das ist natürlich auch ein Problem bei der Identifikation von Heimat und Sprache.
Mhm. Haben Sie so eine Präferenz für sich, welchen Dialekt Sie am liebsten mögen? Also jetzt einfach mal frei von jeglicher Wissenschaft.
Ich kann mich gar nicht frei von jeglicher Wissenschaft machen. Ich kann nur sagen, am liebsten mag ich die Dialekte, die mich überraschen. Und das war in unserem Fall halt der ganze Norden. Also wir haben von Tübingen aus den Norden erforscht, weil der noch unerforscht war. Den Süden kannten.
Welchen Norden?
Der Norden, das war... Also von Freiburg aus hat man vor 40 Jahren schon alle Dialekte mit einem Sprachatlas südlich der Linie etwa Karlsruhe, Stuttgart, Ulm. also die Acht, wenn Sie so wollen, untersucht und auch einen Atlas gemacht. Und der Norden war immer frei. Man hatte einfach nicht drum gekümmert. Es gibt keine Uni, die sich gekümmert hat. Und so haben wir Gott sei Dank irgendwann die Möglichkeit bekommen, vom Land das finanziert zu kriegen. Und dann haben wir diesen Norden eben erforscht, also alles nördlich dieser A8. Und da gibt es Dialekte, die kannte ich vorher gar nicht, der mich so überrascht. Da gab es Phänomene, das habe ich noch nie gehört.
Soll ich Beispiele hören?
Ja, sehr schöne Beispiele. Also gibt es zum Beispiel Lautungen, die wir im Schwäbischen und Alemannischen nicht kennen, etwa das A in Wörtern wie schlafen oder Abend oder so weiter, das gibt's da als A. Bei uns heißt überall Schlaufe, also ein O-Laut, oder Schlofe. Mhm. Und im Fränkischen, in dieser Nordostecke, da heißt dann, ich möchte schlaff, also ein A und auch noch kurz gesprochen, das haut mich schier vom Hocker. Ja. Also das war ganz toll, sowas interessiert mich, das fasziniert mich und zeigt wieder, wie variantenreich unsere Dialekte sind.
War das die Motivation für Sie, einen Sprachatlas zu entwerfen? Denn das haben Sie ja gemacht. Es gibt den, man kann da draufklicken, kann online draufgehen und dann wirklich auf einer Landkarte mal sich die Ortsnamen oder bestimmtes Vokabular dann in der ortstypischen Mundart oder im ortstypischen Dialekt dann aussprechen lassen.
Ja, also wir haben zwei Atlant gemacht, einen wissenschaftlichen, der online vorhanden ist, an der Uni-Bibliothek Tübingen für Nordbaden-Württemberg. Aber diese Atlanten druckt man heute nicht mehr. Da spart man sich, die macht man online. Und dann haben wir gedacht, für die Bevölkerung müssen wir auch noch was machen. Und dann haben wir den Süden auch noch ein bisschen erhoben mit Tonaufnahmen, damit man die Berechtigung hat, die Töne zu veröffentlichen. Mhm. Und haben für ganz Baden-Württemberg diesen sprechenden Sprachatlas gemacht, der von großem Erfolg ist, weil ich höre immer wieder, dass die Leute da herumklicken und sich vergnügen. Wir wollten einfach auch damit aufklären. Also ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Wir wollen nicht nur dokumentieren, wir wollen auf keinen Fall auch so rückwärtsgewandt zeigen, schaut mal, wie schön die alte Mundart ist, sondern wir wollen unbedingt aber auch zeigen und aufklären, was Dialekte sind, wie schön sie sind, aber auch wie aussagekräftig sie sind, was man auch alles mit Dialekten machen kann.
Wie groß sind da so die Befindlichkeiten, wenn man jetzt so einen Sprachatlas macht? Kriegen Sie da viel Rückmeldung auch aus der Bevölkerung? Also jenseits von, ach, das macht ja Spaß, da drauf rumzuklicken, sondern wie sind so die Befindlichkeiten, wenn es um die Dialekte hier im Südwesten geht? Was haben Sie da für ein Gefühl?
Also ich habe das Schöne, dass ich nicht nur ein Gefühl habe, sondern wir hatten vor ein paar Jahren hier in Stuttgart die große Landesausstellung Die Schwaben. Und da haben wir so einen Sprachatlas gemacht schon mal.
Im Landesmuseum in Stuttgart.
Genau, im Landesmuseum. Und da haben wir schon mal sowas gemacht. Das Vorgängermodell von diesem Atlas war, wir waren gerade sozusagen in der Mache und konnten dann auf einer großen Landkarte, die also dann im Turm vom Schloss, wir hatten einen eigenen Raum, hinstellen konnte. Da war ganz Baden-Württemberg drauf und da hat man so ein paar Punkte gemacht. Und es war einfach immer die Frage, was interessiert die Leute das? Und ich bin dann öfters da gewesen, auch mit Gruppen, habe mich gefreut, die Leute sind da herumgestanden, haben eine Aufnahme nach der anderen sich angehört auf ihrem Audioguide. Also das kam sehr, sehr gut an und so gut sogar, dass das Landesmuseum jetzt diese große Landkarte mit den Tonbeispielen übernommen hat in die Feste-Ausstellung. Ich hatte erst gedacht, wir können sie vielleicht nach Tübingen übernehmen, aber nein, das Landesmuseum zeigt sie selber, weil der Erfolg doch so groß war. Und das online ist natürlich klar, dass es nochmal genauso gut ist. Inzwischen machen wir auch noch eine Wanderausstellung demnächst. Dann wollen wir auch durch die Lande ziehen und auch wieder mit Tonbeispielen die Leute ein bisschen über Dialekte aufklären.
Mhm. Professor Hubert Klausmann, Sie sind von der Universität Tübingen und arbeiten dort an Ihren Studien und machen da Ihre Forschung. Sie sind aber geboren in Freiburg im Breisgau und dort in Breisach am Rhein aufgewachsen. Und wenn ich mir das jetzt überlege, das ist doch schon Grenzstadt. Spielt da das Französische auch schon eine kleine Rolle?
Ja, das Französische spielt eine große Rolle. Also einerseits natürlich als Sprache. Also die Tatsache, dass ich mit vielen französischen Kindern aufgewachsen bin, hat mir geholfen, recht gut Französisch zu können. Das war nicht schlecht für die Schule, dann brauchte ich da schon nichts lernen. Ja. Andererseits aber auch für den Dialekt spielt es eine Rolle, weil die Dialekte dort einen Einfluss haben, aber jetzt weniger jetzt unbedingt vom Französischen, sondern vom Elsässischen. Also im Elsass wird ja auch Dialekt gesprochen. Und
wird es ja langsam kompliziert, wenn man die deutschen Dialekte und noch die französischen miteinander mischt.
Ja, gut.
Es gibt aber so einen Grenzbereich.
Ja, das ist, es gibt ja französische Wörter, aber die reichen weit ins Schwäbische hinein. Der Potschamper zum Beispiel.
Trottwar.
Trottwar und so weiter. Das sind Wörter, die gehen weit hinein. Jetzt, was das Badische anbelangt und etwa den Kaiserstuhl, wo ich herkomme, da ist es vor allen Dingen so, dass wir Lautungen und Wörter aus dem Elsass übernommen haben. Also, dass teilweise die Dialekte dort klingen wie drüben auf der anderen Seite, weil der Rhein früher keine Grenze war. Der Rhein war ja 2 Kilometer breit, da war man 1,50 Meter tief, man konnte mit dem Kahn rüber, mit den Tieren hatte drüben seine Wiesen. Also, der Rhein war keine Grenze, wie das heute ist. Also, wenn man heute den Rhein anschaut, da ist ein Riesenfluss, da fahren sie nicht mit dem Kahn und einer Kuh hin. Über. Also das war früher, man hatte drüben
eine
Besitz.
Eine echte Barriere dann.
Genau. Mhm. Und früher hatten die Dörfer drüben Besitz. Die hatten Wiesen, Felder und hatte man Kontakt mit den Leuten. Und somit gab es einen Sprachaustausch, der jetzt aber unterbunden ist. Erstens ist da rein ein richtig reißender Strom, braucht die Brücken. Und dann ist auch so, dass im Elsass halt die Sprache völlig anders jetzt gelaufen ist in Richtung Französisch. Und vor allen Dingen im Elsass zu einem Code-Switching, sagen wir, also die switchen zwischen Französisch und elsässischem Dialekt hin und her. Also wer nicht Französisch kann und nicht Alemannisch kann, versteht gar nichts.
Wirkt sich das dann auch auf das Grenzstädtchen Breisach am Rhein
aus? Nein, das wirkt sich gar nicht aus. Mhm. Nein, dort wird sich, also Französisch spielt da keine Rolle. In der Schule in Frankreich halt Französisch Amtssprache und Deutsch war ja verboten nach 1945. Das heißt, diese Generation danach, die dann danach die Schulen besucht hat, die kennt nur Französisch als Schulsprache. Und das kennen wir ja in Deutschland nicht.
Was macht denn für Sie persönlich, Sie als Sprachwissenschaftler, den Reiz an Sprache und dann im Besonderen am Dialekt aus? Weil Sie haben ja schon früh angefangen, Sie haben promoviert schon zu dem Thema in den 80er Jahren.
Ja, also mich hat ganz besonders interessiert, wie Sprache funktioniert. Also jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, das war der Anlass. Ich hatte in Freiburg angefangen zu studieren, habe Romanistik studiert und habe in der Romanistik ganz viel allgemeine Sprachwissenschaft gelernt. Die hat mich fasziniert. Die war sehr, sehr gut auch von den Lehrern her. Und dann habe ich gedacht, ich würde ja mal gerne überprüfen, ob das, was man so in den Büchern lernt und in den Seminaren, ob das auch stimmt. Und wo kann man nicht am besten das überprüfen als am lebenden Dialekt? Denn die Leute, die ich interviewe, und ich habe ja angefangen, da am Kaiserstuhl zu interviewen, die Winzer, die sprechen so, wie sie sprechen. Die machen sich keine Gedanken, ob es Lautgesetze gibt oder ob es irgendwelche sprachlichen Phänomene gibt, sondern die sprechen. Und dann können wir unsere Theorien daran prüfen, wie Sprache funktioniert. Genau das hat mich interessiert. Und das ist immer wieder ein tolles Thema. Wie funktioniert Sprache? Was machen die Menschen, wenn plötzlich zwei Wörter gleich klingen und es stört sich? Also kann man ein Beispiel geben aus unserem Atlas. Im Ostschwäbischen fallen die beiden Wörter blöd und blind zusammen. Das ist einfach aufgrund... Das
heißt dann wie?
Das heißt beides blöd.
Blöd.
Ja, und das geht nicht. Das ist zu nah beieinander, blind und blöd.
Sorgt zumindest für Missverständnisse.
Sehr richtig. Ja, wenn es kein Missverständnis gibt, dann macht es nichts. Gell? Ja. Aber wenn es Missverständnisse gibt, dann entwickelt die Sprache und die Sprecherinnen und Sprecher machen das automatisch, dann haben sie ein Wort wieder zurückentwickelt. Also einfach von sich aus gemerkt, da gibt es einen Konflikt, ihr macht so. Also solche Homonymkonflikte nennen wir das. Das sind so Dinge zum Beispiel, die finde ich ganz toll. Oder wie Lautgesetze funktionieren und wie Lautgesetze wieder durchbrochen werden. Durch von den Leuten, weil sie sagen, da gibt es eine andere Änderung. Oder denken sie etwa an Volksetymologien, also Wörter werden verändert, weil man den Sinn nicht mehr weiß. Das finde ich auch ganz toll. Der Maulwurf hieß früher Motwerfel und man hat das Wort Mot nicht mehr verstanden, weil Mot hieß Erde. Mhm. Und dann hat man irgendwann von Maulwurf. Ja? Und so gibt es viele Wörter. Und das fasziniert mich immer wieder, wenn die Sprache von sich aus etwas umbaut.
Jetzt haben Sie uns auch schon so einen kleinen Exkurs gegeben in die Richtung, wie entstehen denn eigentlich Dialekte? Kann man da noch ein bisschen weiter zurückgehen? Also ist das was man mit so einer Art Entwicklungsgeschichte auch gleichsetzen kann? Gibt es da überhaupt Untersuchungen zu, die das vielleicht auch verständlich machen?
Ja, also Sprache entwickelt sich prinzipiell, egal ob Dialekt oder Nationalsprache, Sprache entwickelt sich prinzipiell in Zeit und Raum. Also, und in unserem Fall ist das dann so, dass eben durch die Besiedlungen die frühere Gemeinsamkeit der Volksgruppen verloren gegangen ist. Also früher die Alemannen, das waren ja wirklich alle Mannen, das waren lauter Gruppen, die sind herumgelaufen und dann haben die sich niedergelassen. Und in dem Augenblick, wo sie sich niederlassen und wo zwischen ihnen Räume sind, etwa den Schwarzwald, nehmen wir den, dann entwickelt sich halt die Gruppe im Rheintal anders als die Gruppe im Neckartal. Und nach 100 Jahren, nach 200 Jahren gibt es so unterschiedliche Entwicklungen, dass dann zwei Dialekträume entstehen, vor allen Dingen, weil beide auch in verschiedenen Kultur- und Verkehrsräumen sind. Also das Rheintal ist ganz stark von Köln, Mainz bis Basel geprägt. Das ist eine Achse, das können wir nachweisen, dass über Jahrhunderte alle neuen Strömungen, lautlichen Strömungen, Wörter, Grammatikneuerungen diesen Weg gegangen sind, während Neckartal ist bereits im Einfluss vom Osten.
Über was für einen Zeitraum sprechen wir da?
Also die Besiedlung hat ja so 7., 8. Jahrhundert begonnen und dann wurden die Räume dazwischen besiedelt. Wir wissen die Ingen- und Heimname, das sind so die alten Namen, aber die findet man eben auf schönerweise auf beiden Seiten des Schwarzwaldes, wenn wir jetzt das nehmen. Und im Schwarzwald gibt es die nicht, das heißt, es war noch unbesiedelt. Und dann hat man angefangen zu siedeln und dann kamen irgendwann, es muss nicht immer ein großes Gebirge sein, manchmal etwas Ödland, etwa im Raum zwischen Ellwangen und Aalen, da haben wir die größte Dialektgrenze zurzeit, das ist kein Gebirge vorhanden. Das ist einfach am Fluss entlang, aber da war ein siedlungsfreies Gebiet. Und dann hat man angefangen, von beiden Seiten, von Süden, von Norden zu besiedeln. Und da kam es plötzlich zur Dialektgrenze und die existiert bis heute 1000 Jahre alt.
Professor Hubert Klausmann, Sie sind Sprachforscher und Sie haben zum Thema Breisgauer Mundarten promoviert. Wie viele Breisgauer Mundarten gibt es denn allein da?
Also beim Breisgauer Mundarten hat mich besonders fasziniert, dass die Leute bei uns in der Ebene immer gesagt haben, im Kaiserschuh spricht man ganz anders. Und das ist auch so ein Phänomen. Für die Leute ist die Raumstruktur sehr wichtig. Wenn man so sagt, wo spricht man anders, dann ist es immer ein anderer Raum. Im Schwäbischen sagen alle Leute, auf der Alp spricht man ganz anders. Und unsere Untersuchungen haben gezeigt, man spricht auf der Alp genauso wie unterhalb der Alp. Und damals war das mein Ansatz zu zeigen, stimmt das jetzt mit dem Kaiserstuhl? Und es hat nicht gestimmt. Also der Kaiserstuhl ist kein Dialekt für sich, sondern da gehen die Dialekträume quer durch den Kaiserstuhl, quer durch das Rheintal. Das wollte ich wissen. Gibt es wirklich so eine Art Kaiserstühler-Dialekt, von dem alle behaupten, den gibt's? Nein, den gibt's nicht. Und das kann man nun mehrfach überweisen in vielen Gegenden. Aber immer da, wo Räume sind, wo man Gebirge sieht, wo man Täler sieht, da sagt man, da ist es ganz anders.
Mhm. Sie haben jetzt jüngst am Ludwig-Uhland-Institut in Tübingen zum Sprachverhalten von Grundschülern eine Studie gemacht. Was hat Sie denn da im Institut jetzt dazu bewegt, genau so eine Studie zu machen?
Wir haben von Anfang an diese Dialektinitiative des Ministerpräsidenten begleitet und da kam die Frage auf.
Ich muss nochmal dazu sagen, also Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat 2018 eine Dialektinitiative gestartet. Warum hat er das gemacht?
Er hat sie gestartet, um die Dialekte zu unterstützen. Also er hat selber mitbekommen, auch in der Familie, wie Dialekte immer wieder diskriminiert werden. Aha. Und es ging ihm darum, einfach mal Bilanz zu ziehen, was gibt es an Forschung dazu, welche Vereine gibt es und was kann man zu diesem Thema sagen, wie kann man das begründen, dass es der Dialekt so schwer hat. Und da hat er diese Initiative gestartet. Und wir haben dann im Rahmen dieser Initiative mal geschaut, wer spricht überhaupt noch Dialekt? Von was reden wir eigentlich hier? Und da hatte ich das Glück, dass die Augsburger Kollegen und Werner König schon eine solche mit Kindergärtnern gemacht haben. Und wir haben uns da angehängt.
Aber ganz kurz vorher, Sie haben gerade gesagt, Dialekte werden diskriminiert. Ja. Da habe ich jetzt aufgehorcht.
Ja.
Was bedeutet das konkret? Also wo werden Dialekte konkret diskriminiert? Ja. Das ist ja ein schwieriger, also schwerwiegender Begriff dann auch ist.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man immer wieder spricht davon, dass die Dialekte verloren gehen, gibt es zwei Faktoren. Einmal Mobilität, das hatten wir schon besprochen. Aber Mobilität ist nicht entscheidend. Ist ein wichtiger Faktor, aber den kann man aufheben, indem man ja abends wieder zurückkehrt in den Ort und ortsloyal ist, nennen wir das. Das heißt, man geht zu seinem Verein, spielt abends wieder Fußball, Handball, Volleyball und so weiter.
Aber viele gehen ja auch nicht zurück, sondern die ziehen um und bleiben dann.
Genau.
Zum Beispiel also, von Süddeutschland nach Norddeutschland.
Das ist richtig.
Oder andersrum.
Mobilität ist wichtig, aber es ist nicht allein entscheidend und es kann auch aufgehoben werden durch Ortsloyalität. Das ist also auf jeden Fall, erleben wir im Ostschwäbischen zum Beispiel ganz häufig der Fall. Aber noch wichtiger aber ist das, was wir sprachliche Ideologien nennen. Also, dass wir in Deutschland Wahrnehmungen haben oder Klischees haben, viel besser, Klischees, die dreifach sind. Erstens, wir glauben, dass es nur eine Standardsprache geben kann. Zweitens, wir glauben, dass diese Sprache homogen sein muss. Und drittens, wir glauben, dass diese Sprache in Hannover gesprochen wird. Und alle drei sind falsch. Aber wer diese drei, also wer nicht wie Hannover spricht, wird bei uns benachteiligt, wird stigmatisiert, diskriminiert. In der Schule, im Berufsleben bekommt schlechtere Noten.
Schlechtere Chancen?
Schlechtere Chancen, auch bei Bewerbungen. Und das ist für den Dialekt, glaube ich, entscheidend gewesen, dass wir seit den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts diese Tendenz verstärkt haben. Sie ist relativ alt schon, aber da kam ja in den Schulen, ich war damals selber in der Schule, diese Idee auf, die man von Amerika übernommen hat. Wir müssen den Kindern den Dialekt austreiben, damit sie gescheiter werden und erfolgreich, sozial erfolgreich werden. Das war unglaublich falsch, weil bei uns der Dialekt nicht sozial markiert war. Bei uns war der Dialekt im Süden normal.
Aber das ist ein interessanter Punkt.
Und also nicht irgendwie Arbeiter gegen Nichtarbeiter, nicht geistreich gegen geistreich, sondern bei uns hatte das überhaupt keine soziale Markierung. Und das war entscheidend. Seither sitzt es drin. Wir wurden in der Schule damals auch wirklich angehalten, auch angehalten, jetzt mal richtig zu sprechen oder schöner zu sprechen. Und man bekam auch schlechtere Noten. Und viele Eltern haben dann später halt gesagt, das sollen meine Kinder nicht erleben.
Aber ich hake da nochmal ein. Also das ist ja ein interessanter Punkt, weil was liegt dem denn zugrunde? Also diese Annahme, dass Kinder, die Dialekt sprechen oder Jugendliche vielleicht gar nicht so klug sind wie Kinder, die das nicht machen.
Ja, das sind halt solche Klischees und wir nennen sie deswegen auch noch schärfer Ideologien, weil sie eben ganz massiv in die sprachliche Entwicklung eingreifen und weil sie überhaupt nicht begründet sein können. Also ich will noch mal kurz sagen,
es gibt keine klare Herkunft für so ein Klischee oder kann man die vielleicht erklären?
Nein, es hat sich aufgebaut. Ich glaube, also es kommt auf jeden Fall aus dem Norden, das ist ganz klar, weil man im Norden sehr früh die Dialekte abgelegt hat. Man hat dann sozusagen nach der Schrift gesprochen, aber das stimmt auch nicht.
Aber Norden gibt es doch auch Dialekte.
Genau. Und man spricht auch Hochdeutsch in einem regionalen Hochdeutsch. Also das ist zunächst mal wichtig, es gibt kein reines Hochdeutsch. Das ist eine Illusion. Und das ist schade, dass man das nicht wahrnimmt. Also unser Hauptproblem in Deutschland, dass wir so eine Art religiöse Normgläubigkeit haben.
So weit würden Sie gehen.
Auf jeden Fall. Ja. Also das ist nicht übertrieben. Ich kann Ihnen Beispiele geben. Also Sie Gerne. Hören überall, wird nach dem Norden gesprochen. Also auch in den Rundfunkanstalten, Fernsehanstalten spricht man vom Tach und vom Trecker statt vom Bulldog oder Traktor. Oder man spricht vom Pastor statt vom Pfarrer. Oder ganz häufig, man hört im Süden, auch in Bayern, man hört kein langes Ä.
Kriegen ja immer spätestens dann Ärger, wenn wir Bietigheim sagen, weil es heißt Bietigheim.
Ja, ist richtig. Und ganz arg offenbar im Süden ist das lange Ä verpönt. Also ein schöner Satz, den ich mal gehört habe im Radio, war, jetzt im Herbst zum Schlussverkauf, da leeren die Läden ihre Läger. Also das ist norddeutscher als Hamburg. Da sind wir schon in Skandinavien, so norddeutsch ist das. Also wir haben in Süddeutschland, und da haben wir auch Untersuchungen gemacht, in Süddeutschland glauben wirklich 70% der Menschen, man spricht in Hannover richtiges Hochdeutsch. Frau von der Leyen spricht aber vom Kriech. Das muss man gesagt haben, das ist norddeutsches Hochdeutsch. Und das ist völlig in Ordnung, weil die Germanistik seit 50 Jahren nachgewiesen hat, dass es kein neutrales Hochdeutsch gibt. Aber in den Sprecherausbildungen und in den Medien wird, und auch in der Bevölkerung, in den Schulen überall, und die Schulen sind sehr wichtig, weil sie die Norm setzen. Ja, die setzen ja die Norm in die Köpfe der Eltern auch. Da wird immer behauptet, es gibt ein Hochdeutsch und das ist das Norddeutsche Hochdeutsch.
Sie sprechen jetzt die Medien an, ohne Selbstverteidigungsanspruch, aber ist es nicht sinnvoll, eine Sprache zu verwenden, die dann vielleicht auch universell verständlich ist? Denn wenn ich jetzt zum Beispiel Alemannisch sprechen würde, hätte ich ja schon an der Grenze von Alemannisch zu Schwäbisch ein Verständnisproblem.
Absolut richtig, aber ich habe ja nicht gefordert, dass man Alemannisch spricht oder Fränkisch, sondern dass man, wenn schon, dann neutrales Hochdeutsch spricht. Also nicht norddeutsches Hochdeutsch, sondern neutrales Hochdeutsch.
Da machen Sie den Unterschied. Ja. Kommen wir mal zum Ergebnis Ihrer Studie. Nur etwa 30% der Erst- und Zweitklässler können sich noch auf Alemannisch, Schwäbisch oder Fränkisch oder Kurpfälzisch, bezieht sich ja hier auf den Südwesten, ausdrücken. Knapp 17% sprechen einen nicht so starken Dialekt laut Ihrer Studie. Was haben Sie da gedacht als Autor, als Sie die Zahlen schwarz auf weiß zum ersten Mal gesehen haben?
Es hat mich nicht verwundert. Also ganz wichtig ist, und das ist sehr schön auch, dass die Lehrerinnen und Lehrer, die befragt haben, auch ganz deutlich gesehen haben und selber beurteilt haben, dass es eine Mehrstufigkeit gibt. Also sie dürfen nicht Dialekt und Hochdeutsch abfragen. Es gibt bei uns eben Zwischenstufen. Und wenn sie Dialekt und Hochdeutsch abfragen, bekommen sie vielleicht 40% der Kinder, die noch Dialekt sprechen. Das betrifft nicht die Realität. Wir haben das mit 4 Stufen gemacht. Und da hat man eben dann beim Dialekt nur noch 11-15%. Aber bei nicht so starkem Dialekt dann nochmal so viel. Wenn man beides addiert, hat man eine optimale, optimistische Größe. Das hat mich nicht verwundert. verwundert mich eher, als ich verglichen habe, dass von den Kindern, die beurteilt worden sind, das waren etwa 7.000 mit Eltern aus der Region, also wir haben 13.000 insgesamt gehabt, aber 7.000 hatten Eltern aus der Region und von den 7.000 haben nur 2.000 noch Dialekt gesprochen. Mhm. Also das ist natürlich eine Veränderung, die massiv ist und die deutlich in die Richtung geht, dass der Dialekt verloren geht.
Wobei klar, also ich nochmal hinzufüge. Das ist ja auch ein Ergebnis Ihrer Studie. Eltern und Lehrer spielen eine wichtige Rolle.
Absolut,
bei der ganz Ausbildung wichtige. Von Dialekten oder eben nicht.
Ja, also die Eltern, für die Lehrer ist wichtig und Lehrerinnen, dass sie einfach viel lockerer mit sprachlicher Varietät umgehen lernen. Also nicht so wahnsinnig normgläubig sind, selber einfach einsehen, dass wir verschiedene Varianten haben und dass man die alle verstehen kann und dass man nicht ständig korrigieren muss. Und wir hängen ja in Tübingen ja auch diese innere Mehrsprachigkeit im Zusammenhang mit der äußeren. Denn viele Kinder kommen ja mit einer anderen Sprache zu uns und die haben dasselbe Problem. Ja, also innere und äußere Mehrsprachigkeit sind bei uns Alltag und führen zu einer Variation der deutschen Sprache. Und mit der muss man lockerer umgehen als mit diesem Grundsatz, es gibt nur eins und das ist richtig und das ist Hannover.
Sie unterscheiden ja zwischen reinem Dialekt und Sie sagen regional gefärbtem Hochdeutsch. Ist das schon so der erste Rückschritt, das Rudimentäre, wenn man sozusagen aus dem Dialekt schon ins regional gefärbte Hochdeutsch spricht? Oder ist es automatisch so, wenn jetzt zum Beispiel ein Norddeutscher hier nach Stuttgart zieht oder ins Schwäbische meinetwegen und dann zu Ihnen im feinsten Hochdeutsch sagt, ich gehe jetzt heim? Ist das schon regional gefärbtes Hochdeutsch?
Ja, also es ist so, wir müssen das aufpassen. Also der Dialekt wird zunächst mal, das ist allgemein, der alte Ortsdialekt verliert sich. Und dann haben wir die zweite Stufe, das ist dann der regional gefärbte Dialekt, der leichter Dialekt. Der ist auf jeden Fall ein Dialekt, der dann die Besonderheiten einer kleinen Region ablegt, die also wo man sagt, oh, das ist aber starker Dialekt. Das ist dann immer noch ein Dialekt, der für eine Region, etwa für Ostschwäbisch gilt. Und da kann man dann Ostschwaben immer noch unterscheiden von Mittel- und Zentrum und Westschwaben. Haben. Und wenn man dann ins Richtung Hochdeutsch geht, dann kommen wir auf dieses regional gefärbte Hochdeutsch. Das aber wäre bei uns in öffentlicher Situation akzeptiert. Das sprechen Bürgermeisterinnen, Bürgermeister, Ortsvorsteher und so weiter.
Der Ministerpräsident.
Auch. Übrigens, der Ministerpräsident spricht da gar nicht so stark Dialekt. Eigentlich spricht er gar keinen Dialekt in der Öffentlichkeit, aber er spricht normal. Und was normal ist, gilt bereits als Schwäbisch. Also Herr Kretschmann kann Schwäbisch sprechen, aber wenn er jetzt in den Medien ist, dann spricht er ganz normal süddeutsches Hochdeutsch, würde ich sagen.
Er kommt ja aus Sigmaringen, soweit
ich weiß. Er kommt aus Sigmaringen, ja.
Spricht man da auch Schwäbisch?
Ja, da spricht man Schwäbisch.
Vielleicht müssen wir jetzt an der Stelle mal mit ein paar Missverständnissen und Falschinformationen vielleicht mal aufräumen. Viele sagen ja, der oder die spricht Badisch, das haben wir schon mal ausgeräumt. Einen badischen Dialekt gibt es nicht.
Nein, den gibt's nicht. Es gibt im Badischen halt die alemannischen und fränkischen Dialekte.
Viele sagen auch, eigentlich muss man auch mal fragen, welche Dialekte gibt es überhaupt im Süddeutschen? Weil da sind wir so ein bisschen, da müsste man jetzt, ich habe vorhin das genannt, als ich die Ihre Studie zitiert habe, da habe ich Schwäbisch genannt, Fränkisch, Kurpfälzisch und Alemannisch. Sind das die wichtigsten?
Also das sind die wichtigsten Begriffe, die fallen. Rein sprachlich, wissenschaftlich gesehen gibt es zwei Gruppen. Das sind die alemannisch-schwäbische Gruppe.
Können Sie es kurz verorten, wo das dann ist?
Ja, also alemannisch-schwäbisch, das ist alles südlich einer Linie, etwa so Elbang-Aalen, dann gehen wir rüber südlich in der Höhe von Stuttgart und dann Richtung Pforzheim und dann Richtung Baden-Baden-Rastatt, so die Ecke. Das wäre der schwäbisch-alemannische Raum. Und das Schwäbische hat sich dann getrennt vom Alemannischen. Die waren früher zusammen, weil man dort eben Haus sagt, also oder Haus und nicht Hus wie im Alemannischen. Und dann haben wir zwei große Gruppen innerhalb dieser Familie. Und dann haben wir die fränkischen Dialekte. Ich weiß, im Norden hört man nicht gern, wenn man Fränkisch sagt. Die sprechen lieber von sich als Kurpfälzer. Aber wir als Dialektologen, wir kennen keinen kurpfälzischen Dialekt und keinen hohenlohischen. Bei uns ist das alles Fränkisch. Und dann haben wir eben Ostfränkisch, Südfränkisch, Rheinfränkisch und so weiter. Wir unterteilen dann nochmal.
Unterscheidet sich da die wissenschaftliche Sicht von dem, was die Menschen vor Ort dann für sich wahrnehmen, was sie sprechen?
Ja. Das ist eindeutig. Also die Begriffe der Bevölkerung decken sich eigentlich nur dort mit unserer Erkenntnis, wo es ganz scharfe Dialektgrenzen gibt. Also auch da kann man sagen, da gibt es dann zwei Begriffe, die dann für die Bevölkerung vorhanden sind. Und wichtig ist eben auch die Psychologie. Also starke Dialektgrenzen immer dort, wo zwei Räume aufeinandertreffen, in denen die Leute sehr selbstbewusst sind und sehr stolz auf ihren Dialekt und eine starke Wirtschaftskraft haben, im Hintergrund, auf die sie wiederum stolz sein können, wo auch große Traditionen sind von Siedlungsgegensätzen und so weiter. Also nur dort. Aber ansonsten decken sich die Räume nicht. Wir haben unglaublich viel Untersuchung gemacht. Auch meine Kolleginnen und Kollegen in anderen Sprachgebieten, Schweiz, Österreich, kommt immer dasselbe raus. Also die Leute orientieren sich an zu sehenden Räumen, also an Gebirgen, Flüssen, und da machen sie ihren Raum fest.
Der Verlust der Dialekte, das ist etwas, was Sie beschreiben, was Sie auch als sehr negativ empfinden und auch gefährlich. Ja. Wo liegt für Sie die Gefahr? Was ist denn, wo liegt das Problem, wenn regionale Dialekte weniger gesprochen werden?
Die Gefahr ist die, dass für viele Leute der Dialekt ganz wesentlich zur Heimat gehört. Und Heimat darf man niemandem wegnehmen. Das finde ich einfach wichtig. Das wissen wir heute umso mehr in der Krisenzeit, wenn man die politische Lage sieht. Heimat ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn man sich daran denken, dass die Leute in der Ukraine wieder nach Hause gehen, in die Heimat, obwohl noch Krieg ist. Also das gilt natürlich nicht so dramatisch für uns, aber Heimat ist für viele Leute, die noch Dialekt sprechen, eben ein ganz wichtiger Faktor in ihrem Leben. Und ich finde, man sollte diesen Leuten diesen Faktor nicht wegnehmen.
Was macht's aus Ihrer Sicht? Ist es das nach Hause kommen und jemanden wiederfinden, der genauso spricht wie man selber?
Natürlich. Und natürlich gibt es auch Heimat ohne diese Sprache. Ich kann mich natürlich auch im Schwäbischen heimisch fühlen, ohne dass ich Schwäbisch spreche. Aber andersrum eben, es gibt für viele Leute eben diesen Faktor, dass man den Dialekt mit der Heimat verknüpft. Also für diejenigen, die noch Dialekt sprechen, für die ist es ein wichtiger Faktor. Und die freuen sich auch, wenn sie zum Beispiel in einer anderen Gegend sind und jemand hören mit ihrem Dialekt, dann kommt dann, ach, du bist auch von hier und so weiter, ist man sich gleich irgendwie heimisch.
Wie erklären Sie sich denn, dass Dialekte so im gesamtdeutschen Bild so ein schlechtes Image haben? Sie haben gesagt, es kommt von Norden nach Süden und auch die Marginalisierung wieder stattfindet, denn viele, die Dialekt sprechen, kriegen ja so eine Art, ich nenne es mal Schamgefühl, wenn sie mit Menschen sprechen, die eben keinen Dialekt haben oder vermeintlich keinen Dialekt haben.
Weil im öffentlichen Bewusstsein ist eben der Dialekt negativ konnotiert, und da müssten wir wegkommen. Und da müssen natürlich alle mitspielen. Wir müssen den Leuten, der Bevölkerung klar machen, dass Variation das Normale ist und dass es eben auch nicht ein Problem ist, wenn man Dialekt spricht. Also die Eltern haben oft die Ansicht, auch manche Lehrerinnen und Lehrer, wer Dialekt spricht, hat Schwierigkeiten in der Rechtschreibung. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Da müsste ja die ganze Schweiz katastrophale Rechtschreibung haben. Denn in der Schweiz gibt es ja nur Dialekt als Tagessprache. Es gibt überhaupt nichts anderes, kein Hochdeutsch oder so. Und man spricht übrigens im Ortsdialekt in der Schweiz.
Jetzt mal die Frage an den Sprachwissenschaftler. Wenn alle Dialekt sprechen, ist es nicht dann wieder eine Sprache?
Natürlich. Schauen Sie mal, in der Schweiz ist es tatsächlich so, das wusste ich auch lange nicht, es wird in der Schweiz Ortsdialekt gesprochen, auch im Fernsehen. Also Sie sind nicht glaubwürdig, wenn Sie nicht Ortsdialekt sprechen. Und es funktioniert, setzt aber voraus, dass man bereit ist, den anderen zu verstehen. Das kennen wir in Deutschland nicht. Wir sind nicht bereit, den anderen verstehen zu wollen, sondern wir sind bereit, dem anderen zu sagen, du sprichst falsch, weil wir diese Normfrömmigkeit haben, wie es ein englischer Kollege mal ausgesprochen hat. Denn im Englischen gibt es ja auch ganz viele Variationen. Nur wir in Deutschland glauben, es gibt nur einmal eine.
Wie können wir denn entgegenwirken? Also in einer immer globalisierteren Welt, in der eigentlich eher Fremdsprachen gelernt werden als Mundarten. Da sprechen ja in der Sprachen ja immer mehr Menschen. Haben da Dialekte überhaupt noch einen Platz?
Natürlich haben sie einen Platz. Sie haben bislang immer einen Platz gehabt. Und es gibt ja auch Leute, die tagsüber Englisch sprechen, weil sie in einer großen Firma arbeiten und am Abend dann Schwäbisch oder Alemannisch oder Fränkisch. Also das gibt's und das ist überhaupt kein Problem. Wir sind ja eben, wie ich schon oft gesagt habe, mehrsprachig fähig. Mhm. Und übrigens, auch das haben Untersuchungen gezeigt, Dialekt- und Standardsprechende Kinder lernen schneller die nächste Sprache, die Fremdsprache, als Kinder, die nur Hochdeutsch können.
Kann man das erklären, dass dann im Gehirn das Sprachzentrum dann besser trainiert wird?
Ja, es ist schon trainiert. Das Gehirn hat bereits zwei Register, sozusagen, die es verbinden muss. Und umso leichter ist es dann, ein neues Register da anzuknüpfen. Das sind neuere Untersuchungen, die gerade auch in der Schweiz, wo man sehr viel solche Mehrsprachigkeitsforschungen hat, ganz klar das bewiesen haben.
Was könnte man denn tun? Also was müsste man machen, um regionale Dialekte, wenn man jetzt sagt, das ist etwas Identitätsstiftendes, und tut den Menschen im Regionalen gut. Wie kann man es fördern? Also müssten die Medien da was tun, regionale Berichte starten, vielleicht auch in Mundart? Gibt es ja eigentlich auch sowas, ne?
Ja, es gibt, ich bin der Ansicht, ganz wichtig ist Aufklärung. Aufklärung über das, was Sprache ist, Aufklärung über was Hochdeutsch ist, also Standard, wie wir sagen, was Dialekte sind, versuchen klarzumachen, dass alle diese sprachlichen Ideologien falsch sind. Ja, und dass man keine Angst haben muss vor Variation, weil sie ja erstens schon da ist, zweitens gering ist und drittens sprechen wir immer in einem Zusammenhang, in Handlungen. Wir verstehen einander schon, wenn ich mal ein Wort nicht ganz verstanden habe, aber im Zusammenhang weiß ich ja, was der andere gemeint hat. Also das ist alles nicht so dramatisch. Die Medien wären sehr wichtig, indem sie zum Beispiel auch modernere Dialektkultur bringen. Also nicht nur Comedy, die zwar lustig ist und schön ist, aber eben nicht nur das, sondern eben auch moderne Künstler, moderne Chansonniers. Es gibt zum Beispiel in Rottenburg den Blaupreis, wo jedes Jahr, alle zwei Jahre, junge Künstlerinnen, Künstler Filme oder Texte oder Theaterstücke bringen und dann prämiert werden. Ich war neulich in der Jury, da hatten wir 100 Einsendungen. Also es gibt ganz viele, aber die haben alle keinen Platz in den öffentlichen Sendern oder Fernsehanstalten. Das fände ich schon mal auch wichtig. Und für uns ist es natürlich als Wissenschaftler wichtig, dass wir an die Öffentlichkeit gehen und aufklären.
Ich mache nochmal eine Gegenthese. Also wäre es nicht eigentlich viel nützlicher, wenn wir einfach alle Hochdeutsch sprechen würden? Da könnten wir uns doch viel besser alle begegnen und hätten keine regionalen Barrieren mehr. Oder ist das unrealistisch?
Es ist natürlich so, auch dieses Hochdeutsch würde sich wieder verändern, wegen Raum und Zeit. Also Sie können das nicht festhalten. Denken Sie nochmal an meinen Satz vorhin, Frau von der Leyen spricht eben auch kein Hochdeutsch, sondern ein regionales und wir verstehen das. Und genauso könnte man auch ein süddeutsches Hochdeutsch verstehen, ein westdeutsches Hochdeutsch und so weiter. Wir könnten mehr Variation zulassen und auch in öffentlichen Sendern nicht jemanden rechtfertigen. Bei einer Quiz-Sendung habe ich mal gehört, im ARD, wo jemand einen bayerischen Gast, kritisiert hat, weil er das A immer so offen gesprochen hat. Er sollte ja bitte korrektes Deutsch sprechen. Ich meine, wenn man diese Person versteht, dann soll man es auch zulassen. Und auch bei Übersetzungen, wenn jemand im Dialekt mal spricht und man versteht den Satz, brauche ich kein Untertitel.
Also mehr Selbstbewusstsein wäre auch vielleicht angebracht?
Auf jeden Fall. Selbstbewusstsein ist...
Derjenigen, die Dialekt sprechen.
Das ist auch wichtig. Da sind wir natürlich auch froh, dass es ein paar Figuren gibt, wie etwa jetzt Herr Kretschmann, der sich da sehr positioniert, auch wenn er jetzt nicht unbedingt Schwäbisch spricht, aber eben ein normales süddeutsches Hochdeutsch spricht. Oder denken Sie an Christian Streich, unseren berühmten SC Freiburg-Trainer, der eben auch jetzt nicht Alemannisch spricht, aber er spricht eindeutig ein südliches Hochdeutsch mit seinem CH, das er hinten spricht. Mhm. Das sind Figuren, die schon sehr wichtig sind.
Botschafter.
Unbedingt, auf jeden Fall. Da kann man gar nicht genug davon haben.
Wie realistisch ist das denn, dass wir die Dialekte jetzt bei der Tendenz, die Sie mit Ihrer Studie auch beobachtet haben, Dialekte sind auf dem Rückzug, wie realistisch ist das, dass man diese Entwicklung noch umkehren kann? Ich denke an Social Media, wo alle nur noch auf Englisch schreiben oder eben Dialekte schon gar keine Anwendung mehr finden, zumindest nicht im breiten Raum. Oder ich denke auch an die Straßenkultur, sage ich jetzt mal, oder Jugendkultur, wo man jetzt auch immer mehr Fremdsprachen, also ich rede gar nicht von Anglizismen, die sind ja schon uralt, ja. Sondern die ja auch lange kritisiert wurden. Inzwischen hat man gefühlt den Kampf schon aufgegeben. Ich rede aber auch von der Vermischung von Sprachen, auch von Migrantinnen und Migranten, die herkommen, Türkisch, Arabisch, Sprachen aus dem slawischen Raum, alles Mögliche. Also wie realistisch ist das, dass wir da noch lokale Dialekte erhalten im größeren Stil?
Ich glaube, die lokalen Dialekte wird man schon noch erhalten. Dort, wo sie jetzt noch sehr stark sind, man kann sie erhalten. Also auf keinen Fall kann man was rückwärts machen. Also man kann nicht sagen, so jetzt wollen wir die Dialekte wieder zurückholen, wenn sie schon verloren sind. Das funktioniert gar nicht. Also man kann auch Sprache nicht jetzt von außen irgendwie befehlen oder so weiter. Man kann nur eben, das, was ich vorhin gemeint habe, man kann nur versuchen, einfach Ungerechtigkeiten zu beseitigen. Und dann muss man sehen, wie es weitergeht. Aber Veränderungen finden immer statt. Übrigens mit den Social Media, da bin ich nicht ganz einfach. Verstanden. Es gibt auch sehr viele Jugendliche, für die es ganz wichtig ist, im Dialekt zu schreiben. Dann gehören sie zur Gruppe. Und das müssen sie aber schon können. Und das ist ja, das haben wir jetzt gerade auf der Tagung in Chur, wo ich jetzt gerade war, in der Schweiz, haben das auch die anderen Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz, Österreich berichtet. Auch aus dem Elsass, ganz interessant, wie viele Kinder, Jugendliche im Dialekt da schreiben. Und da spielt es schon eine Rolle, wobei das jetzt nicht unbedingt für den Dialekt jetzt so wahnsinnig wichtig ist, dass der erhalten bleibt. Aber es zeigt eben auch, man kann sich auch im Schriftlichen mit dem Dialekt eine Art Identifikation schaffen.
Wie zuversichtlich sind Sie, dass das klappt? Wie erfolgreich war denn die Dialektinitiative vom Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann von 2018 angesehen?
Also sie hatte unglaublich große Impulse gesetzt, weil auch neben uns als Wissenschaft eben auch die Vereine alle eingeladen waren, die ja für sich alleine irgendwo herumwurschteln und versuchen, was für die Dialekte zu tun. Jetzt haben sich diese ganzen Vereine zum ersten Mal getroffen, haben also gemerkt, kleine, große Vereine, was können wir von euch lernen? Dann kam leider Corona. Also das war für uns natürlich ganz schlecht. Ich war ja von Anfang an dabei. Und für uns als Wissenschaftler und Wissenschaftlerin muss ich ganz klar sagen, hat es schon sehr viel gebracht, denn die Dialektforschung in Baden-Württemberg war kurz vor dem Ende. Also wir in Tübingen, wir haben nur Projekte, wir haben keine festen Stellen. Und in Freiburg war das Badische Wörterbuch fast nicht mehr zu retten. Und die Initiative des Ministerpräsidenten zusammen mit Landtagsabgeordneten, die eine Arbeitsgruppe gebildet haben, die hat es geschafft, uns diese Stellen zu retten.
Also Auftrieb gegeben. Wen sehen Sie in der Pflicht? Die Schulen, die Eltern, die Familien? Die Gesellschaft?
Ja, ich sehe in die Pflicht eindeutig erstmal die Eltern. Die sind ganz wichtig. Und wenn sie den Kindern mehr freien Lauf lassen würden, wäre das schon mal ganz toll. Und auch keine Angst haben vor dem Dialekt oder vor Regiolekt. Wenn wir dann Regiolekt sprechen, kommt wieder dasselbe Problem aus.
Auch ein interessanter Begriff. Was heißt Regiolekt?
Regiolekt heißt dann, der Dialekt ist regionaler, ist großräumiger. Mhm. Und da haben wir wieder von vorne das Problem. Das ist auch wieder nicht Hochdeutsch, nicht Norddeutsch und so weiter. Also die Eltern, ganz wichtig. Dann die Lehrer, die lockerer, vorsichtiger mit Korrekturen umgehen sollten. Die ja als Vorbild sein sollten. Das reicht ja schon. Und nicht den Kindern sagen, sag's nochmal, aber schöner. Das ist eine Diskriminierung. Das stellt das Kind richtig blöd dar. Mhm. Und ich habe viele Zuschriften von unseren Initiativen bekommen, wo Eltern mir das geschrieben haben, wo jemand mir eine Postkarte geschickt hat, die er gemacht hat. Ich darf nicht Schwäbisch sprechen. Nicht auf der Postkarte. 20 Mal musste er den Satz abschreiben in der Schule. Also solche Leute, das gab's früher. Ich kenne Leute, die mir geschrieben haben, sie haben eine Note schlechter bekommen in der Prüfung. Aber das darf man natürlich nicht nach außen sagen. Die Prüfung ist ja intern, die dringt ja nicht nach außen. Also das ist wichtig, die Lehrerschaft muss einfach besser gebildet sein, ausgebildet sein.
Was ist denn mit falschen Artikeln? Der Schwabe sagt ja auch mal gern, der Butter.
Das ist gar nicht schlimm. Der Butter oder das Teller, das ist gar nicht schlimm, das sind kleine Dinge. Aber ich meine nur, dass man mit, wissen Sie, viele bekommen eine schlechte Note, da sagt dann die Prüferin oder der Prüfer sagt, es ist zwar sehr gut, aber sie sprechen Schwäbisch. Die Person, die das sagt, weiß aber gar nicht, was Schwäbisch ist. Die verwechselt vielleicht Süddeutsch mit Schwäbisch, hat selber keine Ahnung. Also ich meine, das ist wichtig. Und die Medien, da muss ich Ihnen ganz klar sagen, auch sie haben eine tolle Aufgabe, da was zu tun.
Das ist Ihr Schlusswort. Professor Hubert Klausmann, vielen Dank für Ihren Besuch in SWR1, Leute.
Bedanke mich für Ihr Interesse. Vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.